Ja, hallo und schönen guten Tag. Ihr seid beim richtigen Sender gelandet, bei Radio X im Hörerfenster. Heute mal wieder mit der Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt. Ja, und wir werden uns heute einem recht, wie wir hoffen, interessanten, spannenden und lehrreichen Thema widmen, das in den letzten Wochen, Monate, ja, vielleicht sogar die letzten 3-4 Jahre schon immer mal wieder für Aufregung gesorgt hat und jetzt doch immer brennender aktueller wird. Ich hätte euch so gerne mal so ein bisschen den Originalton eingespielt, habe das aber in der kurzen Zeit nicht geschafft aufzunehmen, und zwar ein Gesumme und Gebrumme, das dann als Ratespiel gedacht wäre gewesen. Was sind das? Und es geht heute um die Bienen. Wildbienen, Hummeln, bestäubende Insekten und andere Bestäuber, wie zum Beispiel die erwähnten Honigbienen, Wildbienen, Hummeln, Fliegen, Schmetterlinge, Käfer, Fledermäuse und Vögel. Und wir widmen uns ganz speziell den Honig, Wildbienen und Hummeln. Die Honigbiene ist in Deutschland auf dem Platz 3 hinterm Schwein und Rind als das bedeutendste Haustier. Ohne bestäubende Insekten und ohne diese Bestäuber, die ich vorher erwähnt hatte, gäbe es weltweit die Schäden in der Nahrungsmittelproduktion, die in der Größenordnung von 190 bis 310 Milliarden Euro jährlich liegen. In Europa sind es grob gerechnet 14,2 Milliarden. Die FAO, das ist die Welternährungsorganisation der UNO, beziffert den Anteil der Nahrungsmittelproduktion, die abhängig ist von diesen Bestäubern, auf 35% der gesamten Nahrungsmittelproduktion. Die Bestäuber sind eben, oder beziehungsweise die Bienen, Wildbienen, sind die weltweit bedeutendsten Bestäuber von Wild- und Kulturpflanzen. In China kann man schon ein bisschen sich das verdeutlichen, veranschaulichen, was das bedeuten würde, wenn die ausfallen würden. Es gibt ja diesen wunderbaren Film, den wir nachher nochmal kurz erwähnen werden, More Than Honey, und da wird mal dokumentiert, was passieren würde, wenn das der Mensch von Hand machen würde. Das ist natürlich ein immenser Aufwand, wäre unermesslich teuer. Deshalb ist es wichtig, dass die Bienen, Wildbienen, Hummeln etc. Uns erhalten bleiben. Bei Wildbienen ist der Unterschied gegenüber den Honigbienen, dass die doppelt so viele Blüten anfliegen können zur Bestäubung wie die Honigbienen. Forscher vermuten, dass eben auch der Ertrag deshalb höher ist, weil sie mehr, also qualitativ bessere Pollen transportieren. Das nur mal ein grober Überblick über das, was es heute gehen wird. Wir haben heute Studiogäste dabei. Ich begrüße zuerst mal den Hubertus Fischer, der als Externer hier ist. Hallo Hubertus.
Hallo, hallo.
Schönen guten Tag.
Schön hier zu sein.
Wir werden nachher ausführlich über seine Bio-Imkerei sprechen, die er in Hofheim, Wildsachsen hat. Nachher mal kurz eine Beleuchtung, warum Wildsachsen? Ich dachte immer, das sei eine Region. Dann haben wir die Sabrina Nemetz, die kennt ihr ja schon ein bisschen.
Hallo.
Und den Jörg Dürrfeld aus unserer Gruppe. Und ich bin der Otto Gebhardt und ich gebe es jetzt weiter an die Sabrina, die wird die Interviews führen.
Prima, vielen Dank, Otto. Dann fangen wir direkt an. Wir haben ja eben schon von Otto gut zusammengefasst gehört, dass die Biene und die anderen Bestäuber sehr wichtig für uns und unser Ökosystem sind. Vielleicht kannst du, Jörg, uns jetzt noch mal kurz erklären, warum das Thema Biene momentan so wichtig geworden ist. Man hört ja auch immer wieder vom Bienensterben. Was hat es damit auf sich?
Ja, wie schon erwähnt, Thema Biene ist einfach wichtig, weil die Biene nicht nur Honig, Wachs und so weiter liefert, sondern allgemein für die Landwirtschaft sehr wichtig ist, eben als Bestäuber. Das heißt, Großteil unserer Nahrungsmittelproduktion hängt eben von den Insekten ab. Und man stellt eben seit vielen Jahren jetzt schon fest, dass eben es ein Bienensterben gibt. Das heißt, dass eben viele Bienenvölker den Winter nicht überleben. Auch in den USA gerade ein großes Problem. Man spricht dann von diesem Begriff Colony Collapse Disorder. Also das Bienenvolk quasi bricht zusammen.
Und ist das etwas, was jetzt neu ist? Oder sind nicht immer schon Bienen gestorben über den Winter? Das ist ja auch eine harte Zeit für die.
Ja, dass natürlich es Ausfall gibt über den Winter bei den Bienenvölkern, ist an sich nichts Ungewöhnliches, nur die Raten sind viel stärker als früher. Also man hat in den USA 30-40% der Völker, die den Winter jetzt nicht überlebt haben in letzter Zeit. Auch in Deutschland oder in Europa sind es 20, Deutschland teilweise 30%. Und das ist also bis zu 10-mal mehr, als man noch in den vergangenen Jahrzehnten hatte. Und ja, man stellt auch fest, dass sich allgemein der Gesundheitszustand der Bienen eben verschlechtert, sie auch anfälliger werden für Parasitenkrankheiten und so weiter.
Und was denkst du oder was ist so die allgemeine Meinung momentan, was das der Grund dafür sein kann, dass diese Sterblichkeit so hoch geworden ist und die Anfälligkeit so stark?
Ja, also das ist eben die Art der Landwirtschaft, die wir betreiben, das muss man ganz klar sagen. Klar, sowas wie Parasiten, die Varroa-Milbe, die hier in Europa in den 70ern eingeschleppt wurde, ist schon immer ein Problem gewesen, aber das ist etwas, wo man auch mit umgehen konnte und was jetzt nicht diese hohen Raten erklärt, die wir heute haben, diese hohen Ausfallraten, sondern es ist einfach so, durch die Art der Landwirtschaft, die wir es hier betreiben, die immer ausgeräumteren Landschaften, die großen Monokulturen, auch mit Pflanzen wie zum Beispiel Mais, von denen die Biene im Grunde nichts hat. Ja. Das heißt, das Nahrungsangebot sinkt immer weiter, geht zurück. Und auch bezüglich der Wildinsekten jetzt gerade Nistmöglichkeiten gehen zurück. Und ja, dann auch vor allem ganz großes Thema Pestizideinsatz. Also viele Pestizide sind eben gefährlich für die Bienen und da muss man unterscheiden, es gibt Pestizide, die natürlich die Bienen quasi sofort töten. Es gibt aber auch viele Pestizide, die dann sogenannte subletale Effekte haben. Das heißt, die machen die Biene anfälliger, also verschlechtern quasi das Immunsystem oder führen einfach auch zu Orientierungsschwierigkeiten bei den Bienen, dass die nicht mehr in den Stock finden. Oder das sind eben ganz viele Faktoren.
Und diese Pestizide werden hauptsächlich von Landwirten eingesetzt oder sind die auch frei verkäuflich für Kleingärtner?
Ja, also vieles kann man auch ganz normal im Baumarkt.
Also ich könnte jetzt in den Baumarkt gehen und...
Viele der Pestizidwirkstoffe gibt es auch in Mitteln im Baumarkt und man kann das ohne jeden Sachkundenachweis im Grunde genommen, kann das jeder da kaufen. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, dass das Gros, also die Masse der Pestizide natürlich in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt.
Ich würde gerne noch mal kurz auf die Monokulturen eingehen. Du hast jetzt gemeint, der Mais, der bringt den Bienen ja gar nichts. Warum bringt der Bienen den Bienen nichts? Und was ist so schlimm an den Monokulturen? Ich meine, das sind ja riesige Felder, haben die denn da nicht genug zu fressen?
Ja, das sind eben, das Nahrungsangebot ist einmal sehr einseitig und die Bienen fliegen eben auch nicht in den Mais. Also der Mais produziert quasi kaum Nektar. Ja. Der Mais ist ja auch eine Pflanze, die eigentlich nicht auf die Bienen angewiesen ist. Der Mais ist ein Windbestäuber, der wird eigentlich von Wind bestäubt. Das heißt, der ist von Natur aus gar nicht quasi für die Interaktion mit den Bienen vorgesehen. Ja. Und auch die Vielfalt der Nahrung nimmt ab. Ja, wir haben zwar jetzt, wenn die Rapsfelder überall blühen, wir sehen überall blühend Rapsfelder, das ist natürlich im Prinzip eine gute Pflanze für Bienen, nur wenn der Raps dann weggeblüht ist, dann ist nichts mehr da, ja, weil eben keine Vielfalt mehr angebaut wird. Und es ist ja auch, wir essen nicht nur irgendwie Toastbrot, sondern brauchen eine Nahrungsvielfalt und genauso brauchen im Prinzip auch die Bienen eine Abwechslung an verschiedenen Blütenpflanzen, verschiedenen Pollen und Nektararten, um quasi gesund zu sein.
Und vor allem auch zu jeder Saison, also wie du sagst,
und
wenn der Raps weg ist, genau, dann das Feld plötzlich leer.
Das Jahr über, genau. Ja.
Genau, ja, okay.
Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Hubertus, ja. Welche Bedeutung hätten denn diese Ackerränder für, ja, die haben doch auch eine gewisse Wichtigkeit für die Bienen und auch
drüber hinaus. Das ist mir eigentlich auch gerade so eingefallen, als du gerade von Raps sprachst. Also man muss, wenn ich nochmal auf den Raps zurückkommen darf, man muss daran denken, dass der Raps gemeinsam mit dem Streuobst, mit Obstbäumen blüht. Und wenn diese Blüte vorbei ist, haben die Bienen nichts mehr zu bestäuben. Dann haben die eigentlich eine Bestäubungswüste. Und die Bienen leiden, also auch meine Bienen leiden jetzt draußen auf dem Land Hunger. Und ich muss gucken, dass meine Bienen nicht verhungern. Und genau die Frage, die du stellst, genau das passt da rein. Hier wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn man blühende Randstreifen hätte, wo Phacelia gesät ist, wo Senf gesät ist, wo andere Wildpflanzen auch drin stehen. Und es wäre kein Problem für die Landwirtschaft, mal 1000 Quadratmeter Blühfläche dazwischen zu haben. Es würde auch den anderen Flächen gut tun. Wir hätten Insekten vorhanden und wir hätten vor allen Dingen Insektenfutter auf diesen Blühflächen.
Ja, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Und es ist jetzt auch so, Greenpeace hat ja auch eine Kampagne zu den Bienen gestartet. Worum geht es da so grob? Also was ist die Position von Greenpeace in dem Fall?
Ja, also aufgrund der Situation hat Greenpeace jetzt dieses Jahr eine Bienenkampagne gestartet, um eben darauf aufmerksam zu machen, wie die Situation ist. und eben auch um dieses, schon auch um das Thema Landwirtschaft so im größeren Rahmen zu betrachten. Denn die Biene ist ja quasi ein Indikator für den Art und Zustand unserer Landwirtschaft, die ich ja gerade schon erläutert habe. Und wo uns auch schon tatsächlich ein Schwerpunkt drauf liegt, ist eben die Geschichte mit den Pestiziden. Und das ist eben ein quasi notwendiger erster Schritt und auch eine Sache, die einfach und schnell im Grunde umzusetzen ist, dass wir sagen, Pestizide, die Bienen gefährlich sind, die müssen verboten werden, EU-weit.
Und jetzt wollen wir doch mal allgemein hören, die Biene kennt natürlich jeder, aber wie genau lebt denn so eine Biene? Was braucht die denn? Wie geht's der? Wie ist die organisiert? Die haben ja auch ein ganz spezielles, sind ja ganz speziell organisiert. Hubertus, kannst du da als Imker uns mal ein bisschen was...
Ja, das mache ich sehr gerne.
...aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, also wenn wir von der Biene reden, meinen wir ja meistens erstmal die Honigbiene. Und bei der Honigbiene müssen wir wissen, die Honigbiene lebt im Volk. Sie lebt über Jahre gemeinsam im Volk, ist eine soziale Biene. Da haben wir eine Königin, da haben wir viele hundert Arbeiterinnen, viele tausend Arbeiterinnen und viele hundert Drohnen. Die leben zusammen und jede einzelne Biene lebt zwar für sich selbst nur 4 bis 6 Wochen, zumindest im Sommer, weil sie jetzt sehr viel arbeiten muss. Im Winter kann sie das auch länger tun. Das sind sogenannte soziale Bienen. Und wenn wir jetzt mal zu den normalen Bienen gehen, also von den Honigbienen weggehen und meinen jetzt Wildbienen, dann werden wir feststellen, das sind meistens Solitärbienen. Die leben nicht im Volk. Die leben alleine, die legen ein paar Eier und da übernimmt die Arbeit die Königin. Und aus den Eiern entstehen wieder neue Bienchen, 2, 3, vielleicht auch 10 Bienchen und das war's dann auch. Das heißt also, die Wildbiene hat für sich selbst eine viel größere Schwierigkeit zu überleben und ist viel, viel gefährdeter dadurch noch als die Honigbiene. Und dazwischen stehen die Hummeln. Die Hummeln ist ja auch eine Bienenart, die ist, sagen wir mal, saisonal. Das ist ein Tier, das wo im Frühjahr die Königin Eier legt und das Volk, das Hummelvolk entsteht. Daraus entwickeln sich vielleicht 60 bis 500, 600 Hummeln, je nachdem, was es für eine Art ist. Und am Ende des Sommers, im Herbst, wenn der erste Frost kommt, dann sterben die Hummeln wieder aus. Und dann überleben nur ein paar Hummeln und diese paar Hummeln, im nächsten Jahr ist von diesen Hummeln vielleicht noch eine übrig. Das heißt, auch da ist die Gefahr groß und deswegen sind sowohl Honigbienen wie Hummeln wie Wildbienen sehr stark gefährdet, wie wir vorhin gesagt haben, durch unsere ausgeräumten Landschaften und vor allen Dingen durch unsere Pestizide.
Wie überwintern denn so Insekten eigentlich?
Ja, also die Honigbienen überwintern im Magazin. Das heißt also, sie haben Vorräte gesammelt und diese Vorräte genügen eigentlich für den gesamten Winter, es sei denn, wir nehmen von den Vorräten Honig weg, sodass wir eben diese Vorräte ersetzen müssen. Also beispielsweise mit dem Zucker oder hier in der Biolandimkerei mit dem Biozucker und so weiter.
Und das schmeckt den Bienen genauso gut wie Honig?
Das schmeckt den Bienen, das ist chemisch eigentlich genau dasselbe. C6H12O6, von daher ändert sich da nichts. Aber
jetzt kommt der Chemiker
drauf. Ja, so ein bisschen. Aber es geht darum, dass wir da natürlich so einen Kreislauf haben wollen, dass die Bauern, die Biozucker produzieren, dann auch unterstützt werden wieder von Biolandimkereien, die dann auch für ihre Bienen diesen Biozucker
kaufen. Das heißt, es ist dann auch Rübenzucker aus Deutschland?
Das ist Rübenzucker, aber ökologisch hergestellt, ohne jegliche Pestizide. Das wäre also ein Bienenvolk, ein Honigbienenvolk. Das dann muss es natürlich behandelt werden. Bienen können nicht mehr ohne Varroa-Behandlung, die ja der größte Feind der Bienen darstellt,
genau, Varroa, das ist
überleben.
Milbe,
das ist die Milbe,
richtig?
Genau. Mhm. Also da müssen wir was tun. Entweder wir tun es ökologisch oder wir machen es eben konventionell. Da gibt es verschiedene Wege. Und bei den Hummeln ist es so, die Hummeln sammeln zwar auch und sie haben auch ihre Hummeltöpfchen, leben ja meistens in der Erde oder auf der Erde irgendwo und sammeln auch sehr schön Nektar und Pollen, aber eben nur für das Halbjahr oder für das Dreivierteljahr, wo die Hummeln da sind.
Von Hummeln kann man keinen Honig.
Ach, man könnte.
Einfach
und du hast recht, es schmeckt eigentlich sogar besser, wenn du diese Töpfchen öffnen würdest. Die sind ja immer so ein bisschen auf, sodass die Hummel ihren langen Rüssel da reintun kann und kann davon schmecken. Der ist viel hochwertiger noch als der Honig von den Honigbienen. Das beweist, dass die Hummel sehr unterschiedliche Blüten anfliegt, was die Bienen in dieser Vielzahl nicht tut. Die Biene ist ja blütenstet. Die geht gerne immer nur auf die einzelne Art. Also wenn sie bei Äpfeln ist, bleibt sie bei Äpfeln, was ja für die Befruchtung sehr gut ist.
Ja.
Die Hummel ist ungefähr 60% blütenstet. Und das heißt also, der Nektar, der zusammenkommt, ist schon zahlreicher. Und dadurch ist eigentlich der Nektar, theoretisch dann später der Honig, viel interessanter und geschmackvoller. Aber nur in kleinen Mengen vorhanden und das ist ja nur für den Sommer.
Wie sucht sich so eine Biene die Pflanze aus? Weil du meintest jetzt, wenn die beim Apfelbaum gelandet ist, bleibt die da? Ist es einfach Zufall, was da in der Nähe steht oder hat die auch so gewisse Präferenzen?
Ja, die erste Frage ist, wo stehen die Bienen? Hat sie der Imker dahingestellt oder stehen sie da immer? Mhm. Also wenn der Imker, also eine die Bienen dahin fährt, ein Wanderimker ist, wie ich das auch zum Teil mache, dann fahre ich zu Beginn der Blüte, beispielsweise an den Raps, hier in meinem Fall an den Bio-Raps, und wenn der Raps verblüht ist, fahre ich wieder weg, sodass ich einen relativ sortenreinen Honig habe. Und dann finden die Bienen natürlich den Raps, weil sie drinstehen, aber sie finden ihn auch, weil er gelb ist, weil die gelbe Farbe besonders interessant ist für Insekten, auch für Bienen.
Sind die und
weil
Bienen er riecht. Selbst gelb?
Gelb, ja. Na, die Biene ist nicht gelb, das ist ja diese Biene-Maja-Geschichte. Die Biene ist ja grau oder braun. Das muss ich leider immer korrigieren. Das ist die Wespe und die Hornisse, die erkennen an dem Gelb. Also da, genau. Also da wär's die Farbe, da wär's der Geruch. Und dann wär's der Nektar, also die versuchen Irrtum, gell? Ich fliege dahin, stelle fest, da gibt's sehr viel und da fliege ich immer wieder hin. Und die Biene merkt sich genau, wo es was gegeben hat, zu welcher Zeit und weiß ganz genau, wann die Pflanze den Nektar bereitstellt. Auf die Stunde genau, weil die Pflanze natürlich ihr Nektar nicht voll abgibt, sondern nur einen kleinen Teil abgibt, damit die Biene wiederkommt, damit die Bestäubung besser gewährleistet ist. Ist ja sehr raffiniert in der Natur.
Ja.
Sonst könnte sich die Biene oder die Hummel vollsaufen und würde dann davonfliegen und hätte nur eine oder zwei oder fünf Blüten bestäubt. Sie soll aber hunderte von Blüten bestäuben.
Ja, das ist ja ziemlich erstaunlich, die Orientierungsfähigkeit von den Bienen, oder?
Ja, und die Bienen teilen sich ja das auch gegenseitig mit. Also wenn eine Biene eine leckere Quelle ausgekundschaftet hat, dann haben die ja bestimmte Tänze, ja, also mit denen sie ihren Artgenossen mitteilen, hier gibt's in der Richtung, gibt's dort das und das. Aktuell.
Also akustisch können die sich nicht mitteilen.
Ja, die teilen sich quasi über Körperbewegung mit, ne?
Und über Geruch. Ganz spannend. Da gibt es eine ganz spannende neue Untersuchung, wo Wildbienen in bestimmten Kulturen zu Hause sind. Und die Wildbienen waren auf den Blüten und die Bienen, die Honigbienen, kommen und stellen fest, hier waren doch Wildbienen. Das muss ja ganz besonders interessant sein. Und man hat festgestellt, dort wo Wildbienen vor den Honigbienen sind, dass die Bestäubung der Pflanzen besonders gut stattfindet. Also, die Honigbienen werden angemacht von den Wildbienen.
Ja, was, uns ganz ja, kurze Frage,
was uns ja, wenn ich gerade sagen darf, auch nochmal zeigt, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur unsere kultivierte Biene haben, sondern dass das Ganze ein Zusammenspiel, ein großes Ökosystem ist, ja?
Ja, das war eigentlich das Beeindruckende, wieder festzustellen, da wie das eine zum anderen gehört. Es geht ja nicht nur um den Honig und den Wachs, an den wir denken, wenn wir an Bienen denken. Das hängt ja viel mehr dran. Nur ganz kurz eine Frage zum Sozialverhalten, Zusammenleben. Honigbienen leben in Völkern. Ich habe jetzt aber gelesen, Wildbienen treten eigentlich eher solitär auf.
Mhm. Ja, das ist richtig. Mhm.
Ja, und wie gesagt, wie Hubert es auch schon erläutert hat, die Hummeln, die stehen so ein bisschen dazwischen, die machen quasi so einen Teilzeitstart. Ne?
Also Saisonalstart,
genau.
Für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr.
Und ansonsten leben sie alleine?
Ende des Jahres, wenn der Frost kommt, sterben die Hummeln aus, dann überleben vielleicht 10 bis 15 von diesem Staat, das sind alles Königinnen. Und diese Königinnen müssen jetzt Stellen finden, wo sie überwintern können. Das ist entweder im Mauseloch oder in irgendwelchen Löchern in Mauern. Mhm. Und das Problem ist nur, über Winter kommt auch mal gerne Maus und freut sich über diesen tollen Braten. Und dann war es mit diesem Tier. Sodass eigentlich rechnerisch von den Hummeln nur ein, zwei überleben können. Und das ist natürlich sehr knapp. Da darf jetzt nichts mehr dazwischen kommen, sonst ist der Hummelstaat wirklich am Ende. Mhm.
Und wie ist denn das mit den anderen Insekten? Also wir haben ja eingangs jetzt auch schon gehört, die Bienen oder wissen vielleicht auch einige von uns, die Bienen sind ja nicht und Hummeln nicht die einzigen Insekten, die Pflanzen bestäuben oder auch vor allem nicht die einzigen Tiere. Jörg, welche Tiere bestäuben denn noch Pflanzen?
Ja, also was auch eine Rolle spielt, sind auch andere Insekten, nämlich die Käfer hat man, also die spielen, also insgesamt jetzt nicht so sehr für unsere Nutzpflanzen, aber spielen eine Rolle.
Die sieht man ja häufig auf Apfelbäumen, ne?
Ja, und es ist eben... wie gesagt, die Honigbiene hat eine sehr große Bedeutung für unsere Kulturpflanzen insgesamt, aber für die Tatsache, dass wir so eine sehr große Biodiversität haben, also so eine sehr große Artenvielfalt an verschiedenen Pflanzenarten und davon abhängig wiederum auch bestimmte Tierarten dann, da sind wir eben darauf angewiesen, dass wir auch eine sehr große Vielfalt an Bestäubern haben, weil auch es gibt Pflanzenarten, die sehr speziell angepasst sind auf ihren Bestäuber, beziehungsweise umgekehrt, ja, also zum Beispiel gibt es viele Pflanzen, die gerade auch so Orchideen zum Beispiel, gibt es bei uns ja auch ein paar, nicht viele, nicht jetzt so wie in den Tropen, aber gibt auch so ein paar Arten, wo man Bestäuber braucht mit einem sehr langen Rüssel zum Beispiel, also wie zum Beispiel Schmetterlinge oder auch Gibt Pflanzen, die speziell auf Hummeln angepasst sind. Also da gibt's schon, hat die Natur sehr ausgeklügelte Mechanismen ausgearbeitet. Es gibt auch Pflanzen, die quasi wie so einen Mechanismus in der Blüte haben. Erst wenn das quasi Tier mit der passenden Form da reinkommt, dann quasi wird das Pollenpäckchen drauf gepudert. Also da gibt's ganz, wie die Natur eben so ist, sehr raffiniert, sehr vielfältig. Und das muss eben unbedingt erhalten bleiben, sonst haben wir einen ganz großen Verlust an der Artenvielfalt.
Sabrina.
Ja, wir hatten eben darüber gesprochen, wie Bienen so leben und auch, dass andere Insekten ja sehr wichtig sind für die Bestäubung von Pflanzen. Und hatten ein paar kleine Beispiele gehört. Und eben in der Pause, in der Musikpause, hat Hubertus nochmal einen kleinen Schwank erzählt über Vibrationspflanzen und warum Hummeln für die so wichtig sind. Kannst du das für unseren Hörern auch nochmal kurz zusammenfassen?
Ja, ich habe das am Beispiel von Rosen erzählt. In den letzten Jahren habe ich oft so neben meinen Rosen gestanden und gehört, was da für ein aufgeregtes, hochtoniges Summen und Brummen in den Rosen war und dachte, die arme Biene, die hat sich darin verfangen und hat nicht die Kraft, aus dieser Blüte rauszukommen. Bis ich dann entdeckte, irgendwann kam sehr prall gefüllt, das Fell, die Wolle war voller Pollen, da kam eine Hummel raus, die schien sich sehr wohl zu fühlen, ging gleich in die nächste Rose rein. Und dann ist mir klar geworden, die Hummel geht da rein, kommt kaum an den Nektar und kommt auch nicht so gut an die Pollen und fängt an, ihre Flügel auszuhängen und fängt an mit ihrer Brustmuskulatur zu vibrieren. Es gibt also Pflanzen, die brauchen bestimmte Vibrationen, sodass die Pollen frei werden. Und dann hängt ihr Pollenkleid, ihr Haarkleid voll mit Pollen und dann hat sie auch bestäubt. Und mit dem Pollen kann sie zur nächsten Blüte fliegen und bestäubt die nächste Blüte. Das wären jetzt Pflanzen, die speziell durch Vibrationsmuster bestäubt werden. Und da gibt es natürlich die anderen Geschichten noch mit der Akelei, die ich gerade erzählt habe. Eine schöne Akelei, da kann die Biene eigentlich nichts machen. Ihr Rüssel ist zu kurz, die Hummel könnte was machen und schafft sich da auch gewalttätig in die Blüte. Und manchmal ist ihr das auch zu bunt, sondern sie beißt dann mit ihren Mundwerkzeugen, mit ihren Mandibeln die Akelei an der Siebröhre auf, an der Seite und holt sich unter Umgehung der Gesetze der Natur, so ist es von der Natur sicherlich nicht gedacht, sehr clever.
Wer weiß.
Ja, und beißt sich dann diese Siebröhren auf und holt dann mit ihrem langen Rüssel den Nektar raus. Und dann kommen die Bienchen, die Honigbienchen hinterher und suchen die Akelei ab, ob da möglicherweise schon eine Hummel war. Finden das Loch und stecken ihren Rüssel rein und werden auch glücklich.
Die Wahnsinn. Arbeiten dann Hand in Hand.
Richtig.
Ich finde es immer wieder faszinierend. Ja, genau. Ja, was die Natur erschaffen hat, ne?
Ja, wir haben es halt schon mehrfach angedeutet und rausgehört. Hubertus, du hast in Hofheim Wildsachsen, ich betone es nochmal, Wildsachsen, eine Bio-Imkerei, nur eine kurze Frage. Wildsachsen, als ich es erstmal gelesen habe, dachte mir, ich wusste gar nicht, dass es hier eine Region gibt, die was mit den Sachsen zu tun hat. Warum heißt der Ortsteil Wildsachsen?
Jetzt würdest, eine Erklärung? Ja, jetzt würdest du mich ja fast auf dem falschen Fuß erwischen, aber da bin ich auch gefeit. Ja, wo die Wiedelo saßen, das war ein altes, mittelalterliches Fürstengeschlecht, und okay, das dort ansässig war, die Wiedelo oder Wideli, und saßen ist, wo sie wohnten.
Das ist also irgendwie scheint mir der Name zu deiner Bio-Imkerei gut zu passen.
Vielleicht passt das ganz gut. Ich weiß gar nicht, was du damit sagen willst. Jetzt mit
Nein, es war jetzt einfach nur so. Der Name ist mir aufgefallen. Ja, ja, du betreibst eine Bio-Imkerei und zwar an erster Stelle, ihr seid die Ersten.
Ja, in Hessen waren wir die Ersten, die also eine Bio-Land-Imkerei aufgemacht haben vor 21 Jahren. Eine zertifizierte Imkerei und kontrollierte Imkerei. Und nach den Richtlinien des Bio-Imkerns oder nach den Bioland-Richtlinien arbeiten, ja.
Da können wir ja gleich schon mal das vorgreifen, die Frage, die wollte ich eigentlich später stellen, aber jetzt bietet sich's an. Ich habe immer Probleme. Wie kann man sagen, es ist ein Bio-Honig? Bio bedeutet ja auch immer ökologische Landwirtschaft, also keine Pestizide, was weiß ich, artgerechte Tierhaltung und. Aber bei einer Biene man kann ja nicht zu der Biene sagen, du darfst jetzt dahin fliegen, dort fliegst du nicht hin, die fliegen einfach.
Also das ist eine gute Frage, ich habe ja mal vorhin erklärt, man könnte ja mit den Bienen an Flächen wandern, also als Wanderimker, was ich zum Teil tue.
Das machst du auch.
Darf ich aber beispielsweise nur wandern an Bioflächen. Ich darf nicht an andere Flächen wandern. Was aber nicht heißt, dass die Biene auf dieser Fläche auch gerne ihr Nektar holen will. Ich stelle sie vielleicht an Bio Rapsacker und die Biene stellt fest, ach, da will ich gar nicht bleiben, ich fliege vielleicht zum nächsten. Obwohl man inzwischen weiß, wenn man die Bienen an zwei verschiedene Rapsfelder zum Beispiel stellt und die einen sind konventionell und die anderen sind bio geführt, die Biene fliegt auf den Bioacker, man glaubt es nicht. Weil sie nämlich merkt durch Versuch und Irrtum, dass der andere chemisch schmeckt. Und deswegen fliegt sie auf das Biofeld. Das ist etwas, was man gar nicht glauben kann. Aber es ist so, es ist nachgewiesen.
Sind die toll, ja.
Wie weit fliegt denn so eine Biene?
ja, die fliegt sehr wirtschaftlich, so kurz wie möglich. Wenn sie also das Rapsfeld direkt vor sich angeboten bekommt, bleibt sie dort. So. Und da sie ja blütenstet ist, bleibt sie auch da teilweise über mehrere Wochen und geht nur von Rapsblüte zu Rapsblüte. Sie könnte theoretisch 5 Kilometer, 7 Kilometer fliegen. Es wird vielleicht ab 3 Kilometer unwirtschaftlich, unökonomisch. Da ist also der Output an Energie, der ist so groß wie das, was sie dort irgendwo aufnimmt. Das heißt, sie kann da nicht mehr viel Honig produzieren.
Wie viele Völker hast du? Wie groß ist so ein Bienenvolk?
Ja, die Bienenvölker haben zur Hochzeit, das wäre zur Sommersonnenwende, 21. Juni. Ja, dieses Jahr mit dem Wetter ist das ja alles ein bisschen schwierig. Okay. Aber da haben
vielleicht
sie eigentlich...
Vielleicht wendet die Sonne dann so für uns ein bisschen
dieses
später.
Dieses Jahr ist es alles viel später. Da haben sie vielleicht das Maximum erreicht. Dann kann ich mal vielleicht von 40.000, 50.000 Bienen pro Volk rechnen.
Pro Volk.
Im Winter kann die Zahl dann auch unter 10.000 runtergehen.
Wie viele Völker hast du?
Na, so gegen 20 gegen im Augenblick, 20. Ja.
Und du hast nicht nur einen Wanderzirkus,
nein,
sondern du hast
auch... Mein Zirkus steht auch zum Teil zu Hause, in meinem Bienenhaus. Da habe ich auch einige Völker. Da habe ich vor allen Dingen die Ablegervölker, da mache ich die Jungvölker fürs nächste Jahr. Und in den nächsten Tagen wird auch irgendwann der Kontrolleur kommen und wird gucken, ob alles den Richtlinien entsprechend sein wird. Und zur ökologischen Imkerei gehört ja dann auch dazu, die zertifiziert gehört ja auch dazu, dass ich nicht nur an diesen Flächen stehe, sondern dass ich auch mit den Tieren anständig umgehe und dass ich keine Pflanzenschutzmittel oder Varroa-Bekämpfungsmittel verwende, die anorganisch sind. Also da entscheiden wir uns ganz massiv. Wir verwenden nur organische Mittel wie Milchsäure oder Ameisensäure, beispielsweise zur Behandlung der Milbe und nicht ein staatlich gelenktes Monopolmittel, das, kostenlos für andere Imker zu haben ist, aber nicht für die Bio-Imker.
Jetzt mal kurz eine zur Bedeutung von der Biene. Ich hatte ja am Anfang das ja gesagt, mit diesen Zahlen, die wollen jetzt nicht wiederholen, wir wollen da nicht so sehr auf den wirtschaftlichen Bereich uns konzentrieren, sondern mehr, es gibt ja tausend andere Gründe, warum diese Tiere geschützt werden sollten. Bienen oder diese bestäubenden Tiere, die sind ja mehr als jetzt Biene, Honig, Wachslieferant. Worin besteht denn ihre große Bedeutung eigentlich?
Ja, wir haben also neben Honig und Wachs und vielleicht auch noch Bienengift und Gelée Royale, ist natürlich die Wirkung der Bestäubung, die etwa 80-82% Bestäubungsleistung der Honigbiene. Das ist die Hauptleistung.
Und das wäre etwas. Bestäubung bedeutet eben auch, dass es überhaupt Äpfel gibt,
dass es Gemüse Raps gibt. Richtig. Und zwar nicht nur in der Menge, sondern die Mengenzahl kann 300, 400, 500% variieren von bestäubten Pflanzen gegenüber unbestäubten Pflanzen. Und vor allen Dingen, dass die Qualität des Obstes, am Beispiel Obst, die Qualität des Obstes ist viel besser. Das Obst ist groß und schön, hat keine Mankos, hat keine Fehler, hält länger. Während durch Selbstbestäubung oder durch die Natur hat ja eigentlich nur vorgesehene Fremdbestäubung. Eine Fremdbestäubung durch die Biene. Viele Pflanzen können sich auch selbst bestäuben, aber die Selbstbestäubung ist eigentlich nicht das, was die Natur möchte. Zur Samenbildung.
Vielleicht an einzelnen Standorten.
Zur Samenbildung und zur Obstbildung braucht es eigentlich eine Fremdbestäubung.
Was ist Honig?
Ja, Honig ist eigentlich erstmal ein Gemisch von verschiedenen Zuckern. Einfachzucker, also Fruchtzucker und Traubenzucker und Mehrfachzucker, also insgesamt vielleicht mehr als ein halbes Dutzend Zucker und dann nochmal 300 verschiedene andere Bestandteile, teilweise in homöopathischen Dosen. Sodass, was ganz wichtig ist dabei, sind natürlich die Fermente für unsere Verdauung, die dabei sind und natürlich Antibiotika sind vielleicht auch ein Stoff. Bienen schaffen ja auch Antibiotika, in jedem Honig sind Propolisteile, das ist ein natürliches Antibiotikum, das man auch sehr gut als Mensch verwenden kann. Also wir verwenden das in der Familie beispielsweise, wenn wir Hautabschürfungen haben und schmieren das da drauf oder wenn wir eine Erkältung bekommen, dann machen wir uns Tropfen aus Propolis und aus unserem eigenen Schnaps.
Wie gewinnt man das?
Wenn du Honig erntest und hast diese Rähmchen und dann nimmst du dir ein Messer und kratzt mit dem Messer am Rand der Rähmchen den Kitharz ab. Das ist das Propolis. Okay. Und diesen Kitharz, den zerkleinerst du dann anschließend in der Kaffeemaschine und hältst ihn kühl und vermischt ihn dann mit Alkohol. Und daraus machst du dir ein kleines Schnäpschen.
Ihr bietet auch Honig zum Verkauf an.
Ja.
Was habt ihr denn? Lass jetzt mal ganz kurz was für Sorten, ohne näher darauf einzugehen, weil ich habe nur ein, zwei andere Fragen und wir müssen auf die Uhr gucken. Ihr habt verschiedene Sorten Honig?
Ja, also Sortenhonige kannst du ja eigentlich nur produzieren, wenn du wanderst. Also wenn ich einen Rapshonig haben will, muss ich am Rapsfeld stehen, weil die Sorte Raps verdient bekommt der Honig nur dann, wenn mehr als 50% des Nektars vom Raps sind. Das wären Sortenhonig. Oder wenn ich schreibe Obstblütenhonig, das ist der andere Honig, den ich habe, dann muss ich einen Honig haben, wo mehr als 50% vom Nektar der Obstblüte sind. Ansonsten, wenn ich das nicht weiß, ist es eine Frühlingsblüte oder ist es eine Sommerblüte oder ist es überhaupt ein Blütenhonig. Und dann, das sind die Honige und dann haben wir auch natürlich Waldblütenhonige von Blüten des Waldes oder auch Waldhonige. Das ist aber ein anderer Honig, der entsteht nicht aus dem Nektar von Blüten, sondern aus dem Honigtau von Bäumen.
Jetzt habe ich noch eine Frage, deren Antwort sicher viele hier in Frankfurt interessieren. Nur das wird ja in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob das schon eine ältere Geschichte ist, mir ist es jetzt erst so vor einem Jahr etwa untergekommen, besprochen, diskutiert, angeregt, in der Stadt Honig zu produzieren, also Stadtimkerei zu betreiben. Ja. Ist das aus deiner Sicht sinnvoll? Jörg, was meinst du da dazu? Ist ja auch vielleicht ein Greenpeace-Thema, beziehungsweise für uns in der Gruppe. Lass zuerst mal der Hubertus als Betroffener in Anführungszeichen.
Ja gut, ich meine, wir haben ja paradoxerweise die Situation, ne, Hubert, das haben wir auch schon quasi angedeutet, dass es den Bienen heutzutage im urbanen Raum, also in der Stadt, teilweise besser geht als auf dem Land, wo das Nahrungsangebot in der Stadt, wo es ganzjährig verschiedenes Blütenangebot gibt, im Gegensatz zu unserer industrialisierten Landschaft quasi, oder auch eben der Pestizideinsatz in der Stadt natürlich deutlich geringer ist in der Regel als auf dem Land. Insofern haben wir diese Paradoxsituation, dass die Biene in der Stadt ganz gut aufgehoben sein kann. Und also ich denke, Stadtimkerei es darf natürlich nicht als Entschuldigung dienen. Wir müssen natürlich die Situation in der Landwirtschaft wieder in eine ganz andere Richtung treiben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine interessante Idee, auch unsere städtischen Lebensräume grüner und lebenswerter gestalten. Und was ja auch viel im Kommen ist oder in ist gerade wieder, ist das Urban Gardening, also quasi Gemüse oder Anbau in der Stadt. Und in diesem Rahmen, denke ich, Hubertus, passt doch Imkerei durchaus auch gut in die Stadt, oder?
Also zum Urban Gardening gehört das Urban Beekeeping. Das ist also eine Folge. Und diese Urban Beekeeping ist ja schon viel älter, als man meint. Das ist Jahrzehnte alt. Es ist eigentlich bekannt geworden nach dem großen Bienensterben in den USA. Das war im Jahr 2008, als also diese CCD, Colony Collapse Disorder, sehr stark war und man nicht genau wusste. Und da sind sehr viele junge Leute in den Städten haben angefangen mit der Bienenhaltung. Eigentlich hören das die Landwirte nicht gerne, dass viele Imker in die Städte fliehen. Nicht nur, weil es ein Hype ist, sondern auch genau, wie du sagst, dass sie sagen, ich sehe nicht ein, dass ich auf dem Land meine Bienen totgespitzt bekomme und habe auch gar kein Angebot mehr. Und in der Stadt habe ich ein fantastisches Trachtband. Das heißt, ich habe Blüten von Frühling bis zum Herbst. Ich sehe das ja, ich habe Bienen auf dem Rathausdach in Hofheim und auf dem Ärztehaus in Wiesbaden auf dem 8. Stock. Und die haben durchgängiges Angebot. Ich habe keine Angst, dass meine Bienen dort verhungern würden. Und sie produzieren Honig dazu. Aber eigentlich erfüllen sie nicht ihre Hauptaufgabe, sondern die Hauptaufgabe wäre ja dann für uns Menschen draußen dann auf dem Land die Bestäubung. Aber müssen die Landwirte sich umstellen. Wir müssten vielleicht ein bisschen weniger Pestizide spenden.
In Frankfurt gibt es inzwischen auch auf dem Museum für Moderne Kunst und ich meine auch auf dem Senckenberg-Museum. Schlussrunde. Sum, sum, brumm, brumm, Sabrina.
Ja, genau. Wir haben jetzt unglaublich viel Spannendes über Bienen und Bestäuber und deren Wichtigkeit, Lebensweise, alles gehört. Und unsere Hörer sind jetzt total Feuer und Flamme für dieses wichtige Thema und interessieren sich brennend dafür, was kann ich tun, um die Biene zu retten? Jörg, sag mal, was gibt es für Maßnahmen, die jeder vielleicht machen kann?
Gut, was jeder selbst natürlich tun kann, ist einmal, also wenn man einen Garten hat oder einen Balkon, auf Pestizide verzichten, ja, also gerade im eigenen Gartenbereich, genauso wie es auch in der Landwirtschaft geht, braucht man keine Pestizide einsetzen, ja. Das kann man von der Pestizidseite tun. Dann kann man eben darauf achten, dass man auch in Anführungsstrichen bienenfreundliche Pflanzen sät, also dass man nicht nur so einen englischen Rasen hat, sondern auch ein bisschen Blütenvielfalt übers Jahr im Garten hat.
Es gibt doch auch so tolle Blütenmischungen zu kaufen.
Genau, es gibt auch jede Menge fertige Mischungen schon zu kaufen mit bienenfreundlichen Pflanzen, so kriegt man überall eigentlich im Handel. Also das, was jeder quasi in seinem Garten tun kann. Und dann, was bezüglich der Wildinsekten jetzt auch interessant ist, es gibt ja sogenannte Insektenhotels, also sind quasi Nistmöglichkeiten für Wildinsekten, Wildbienen. Die kann man kann man auch inzwischen kaufen, aber kann man auch ganz einfach selber basteln, mal was selber machen. Wir hatten jetzt gerade ja, vielleicht kann ich noch kurz erzählen.
Ja, da wollte ich vorher schon mal drauf hinweisen, ja, mach mal.
Genau, wir hatten ja nämlich letzten Samstag war ja der 10. Frankfurter Freiwilligentag, wo verschiedene Organisationen eben sich vorstellen, mit Bürgern zusammen ein Projekt durchführen. Da hatten wir ein Projekt, wo wir eben auch solche Insektenhotels gebaut haben. Wir hatten eine Fläche da am Schwanheimer Ufer, die mehr so eine Verkehrsinsel, die hat uns freundlicherweise das Grundflächenamt zur Verfügung gestellt. Die haben wir dann angesät mit Phacelia und weiteren Rotklee und so weiteren bienenfreundlichen Pflanzen und haben so ein großes Insektenhotel gebaut, was wir da aufgestellt haben. Also das sind dann zum Beispiel hohle Stängel von Holunder oder Baumscheiben mit Bohrungen, so 6 bis 8 Millimeter eben so quasi, weil viele von diesen Wildinsekten eben vorgefertigte quasi Gänge, die in der Natur eigentlich die Holzwürmer bohren zum Beispiel, brauchen und dann dort so mehrere Brutzellen hintereinander anlegen, das dann vorne mit so einer Art Mörtel aus Sand oder auch manche Arten auch aus Blattteilen und ihrem Speichel zumachen und dort sich dann eben quasi die neuen Bienen entwickeln können.
Das ist also wirklich was man sogar auf dem Balkon hängen kann und es sieht auch noch hübsch aus, finde
ich. Auf jeden Fall, ja. Und es ist ganz einfach zu machen, findet man im Internet auch jede Menge Anleitungen und Filmchen und ja, wir werden demnächst auch auf unserer Webseite da noch ein paar mehr Infos einstellen. Also das ist das, was jeder selber tun kann.
Was kann denn die Politik oder was sollte denn die Politik tun?
Genau, und die Politik, wie gesagt, da geht es uns hauptsächlich darum, erstmal einen ersten wichtigen Schritt zu machen, nämlich ein Verbot bienengefährlicher Pestizide. Greenpeace hat ja vor kurzem einen Report rausgebracht, Bye Bye Biene, das Bienensterben und die Risiken für die Landwirtschaft in Europa, wo eben nochmal quasi die vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammengefasst werden und Ursachen und Maßnahmen genannt werden, was man da tun kann. Und
muss denn die Landwirtschaft machen, Hubertus? Da gibt es doch sicher auch Anregungen aus Imkerseite.
Es ist eben angesprochen worden, das ist genau das. Also die Landwirtschaft kann, du hast ja einmal die Privatleute angesprochen und hast gesagt, die brauchen schon mal eigentlich all diese Insektizide und Pestizide brauchen die nicht anzuwenden. Die gehören eigentlich verboten für den Privatgarten und der Privatgarten sollte auch nicht betoniert werden oder zur grünen Wüste werden und ich soll auch nicht dauernd die Erde hacken, damit die dann haben unsere Wildbienen, die in der Erde leben und hummeln, keine Möglichkeit, ihre Wege zu finden, wo sie leben können. Aber in der Landwirtschaft ist klar, die schweren Gifte, die Insekten töten, und das sind die neuen Nervengifte, Neonicotinoide, die gehören verboten. Und das haben wir ja zum Glück auch erreicht, dass wenigstens die drei schwersten Gifte für 2 Jahre hoffentlich ab dem 1. Dezember von der Bildfläche jetzt verschwunden sind.
Genau, also das hat die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde das jetzt vor kurzem beschlossen.
So ist es.
Das ist natürlich mein erster wichtiger Schritt. Allerdings muss man vielleicht trotzdem, finde ich, dazu sagen, es ist nur ein erster Schritt, denn das Ganze ist auch erstmal nur für 2 Jahre, wie du gesagt hast, und es ist auch nur für bestimmte Kulturen, also bei anderen Kulturen ist es wiederum erlaubt, der Einsatz, das ist also auch nicht so ganz konsequent und ich denke auch 2 Jahre sind relativ kurz, weil die EFSA gesagt hat, wir verbieten das jetzt für 2 Jahre, um zu gucken, wie die Effekte sind. 2 Jahre ist viel zu kurz, gerade diese drei Gifte, das sind, also ich kann die mal nennen, Imidacloprid, Thiamethoxan und Clothianidin, die haben teilweise sehr lange Halbwertszeiten auch, ja, bis zu 1000 Tage, je nach Bodenart und so weiter. Das heißt, in 2 Jahren da einen Effekt erheben zu wollen, ist fragwürdig. Ja.
Okay, es war zu befürchten, dass uns die Zeit wieder davonläuft und dass es knapp wird. Es gäbe noch so viel zu erzählen. Wir werden sicher auch an diesem Thema dranbleiben. Ja, auf jeden Fall recht herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Hubertus Fischer aus Hofheim, den Jörg
Dürfeld
und Sabrina Nemetz. Ich habe jetzt nur noch 2, 3 Termine. Wir haben kommenden Samstag am 15.06. in Mülheim ein Stand, da wird es also am Samstag und Sonntag ab 13 Uhr, da ist ein Stadtfest. Da werden wir über das Thema Plastikmüll, Plastikstrudel im Meer, Nachhaltigkeit informieren. Am 29.06. gibt es einen Stand hier am Merianplatz. Da geht es um den Kohleabbau in der Lausitz. Bei Cottbus möchte Vattenfall diesen Abbau massiv ausweiten. Da sollen insgesamt 800 Menschen umgesiedelt werden und wir sammeln da Einwendungen dagegen. Wenn ihr uns da besuchen wollt, herzlich willkommen. Auch sonst seid ihr bei uns natürlich gern gesehen, immer und immer wieder. Schnupperabend am ersten Montag des Monats, der nächste ist der 1. Juli, 18 Uhr im Baumweg 10 durch den Hof, Sinderhaus, die Treppe hoch. Und da finden auch unsere Pläne statt, die wir am 1. und 3. Montag haben, immer ab 19 Uhr. Und weitere Informationen unter www.greenpeace-frankfurt.de. Bis denn und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Ciao.